Es wirkt wie ein Stück aus einer Fassadendemokratie. In Nordrhein-Westfalen wird eine Wahl rückgängig gemacht. Und dabei bleibt es nicht. Denn eine erste Partei forderte bereits Schluss mit geheimen Wahlen. Künftig sollen Stimmabgaben kontrolliert werden. Schockierendes Verbrechen in Chicago. Eine Frau wird angezündet, mitten in der U-Bahn. Von einem Täter, den die Behörden 71 Mal laufen ließen. Und im Interview des Tages der Berliner Rechtsanwalt Stefan Koslowski. Er sagt, ich muss den Staat nicht mögen, denn auch Delegitimierer haben Grundrechte. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Sie haben es wieder getan. Erneut wurde in Deutschland eine Wahl rückgängig gemacht, weil das Ergebnis dem politischen Establishment offenbar nicht passte. Und immer öfter fragen sich Beobachter, werden Parlamente inzwischen zur reinen Demokratiekulisse? Noch ist es nicht so weit. Doch gleich mehrere Vorgänge in deutschen Kommunen lassen einen gefährlichen Abgrund sichtbar werden. Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Es durfte offenbar nicht sein. Die frisch gewählte AfD-Politikerin Sabine Reinknecht ist schon wieder ihres Amtes enthoben. Vor 2 Wochen wurde sie zur stellvertretenden Bürgermeisterin von Bad Salzuflen gewählt. Im Rat der nordrhein-westfälischen Stadt erhielt Reinknecht 16 Stimmen und lag damit vor der eigentlich favorisierten grünen Bewerberin. Ein völlig normaler Vorgang. Doch für die etablierten Parteien war genau das ein Tabu. Kurz nach der Wahl stellte die Linke einen Abwahlantrag, der nur aus formalen Gründen scheiterte. 2 Wochen später folgte der nächste Versuch, diesmal unterstützt von sämtlichen Parteien. Mit 57-13 Stimmen wurde Reinknecht gestürzt. Auffallend war, der Antrag für die Abwahl erhielt ausdrücklich keine Begründung. Und auch Reinknecht sieht bei sich kein Fehlverhalten, das eine Amtsenthebung rechtfertigt, wie sie gegenüber auf 1 betont.
Fehlverhalten in 14 Tagen, was wollen Sie in 14 Tagen groß verkehrt machen, wenn Sie nicht zum Zuge kommen? Ich persönlich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, ich habe noch nicht mal in Flensburg. Und dreht sich rein und allein um meine Partei. Einfach und alleine um die Alternative für Deutschland. Der Bürgermeister hat ja selber gesagt, das hat nichts mit meiner Person zu tun. Ich bin in der verkehrten Partei. Der Meinung bin ich nicht. Ich bin hier 100% richtig, wo ich bin. Vielleicht ist der Bürgermeister verkehrt, aber das stelle ich einfach mal so in den Raum.
Und der Fall könnte Schule machen. Denn auch in anderen Städten Nordrhein-Westfalens, in Gelsenkirchen und Bochum-Wattenscheid, wurden AfD-Vertreter in Ämter gewählt. Reinknecht ist sicher. Ihre Entmachtung war nur ein Probelauf für eine größere politische Strategie.
Da gehe ich von aus. Also ich habe von den anderen Kollegen noch nichts gehört. Ich weiß, dass die gewählt worden sind, aber ich denke mal, die warten wahrscheinlich ab, wie das bei mir funktioniert. Und ich gehe davon aus, dass die mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, wie ich auch. Sollte es nicht so sein, herzlichen Glückwunsch an meine Kollegen. Ich gönne es ihnen von Herzen, wenn sie im Amt bleiben können.
Dass AfD-Vertreter kommunale Spitzenposten erreichen, wie kürzlich in Bad Salzuflen, bleibt selten. Und wenn es passiert, reagieren die Altparteien meist mit heftigem Protest. Ein besonders drastisches Beispiel liefert der Berliner Bezirk Treptow-Köpenick. Hier Bilder des Rathauses. Dort führt der AfD-Politiker Bernd Geschanowski als gewählter Stadtrat die Abteilung für öffentliche Ordnung. Im vergangenen Jahr scheiterte ein Abwahlantrag von SPD, Linken und Grünen. Für den Berliner Landesverband der Linken war das Anlass, eine radikale Forderung zu stellen. Das Ende geheimer Wahlen in Parlament- und Bezirksverordnetenversammlungen. Die Linke will also künftig kontrollieren können, wie Abgeordnete abstimmen, denn bis heute wurde die Erklärung nicht gelöscht. Auf der Webseite des Landesverbandes heißt es, wörtlich, natürlich sollen WählerInnen ihre Entscheidung in der Wahlkabine geheim treffen. Aber warum gilt das für Abgeordnete im Parlament oder für Verordnete in der BVV? Ein Verbot geheimer Abstimmungen würde, so die Linke, die Demokratie stärken. Kritiker sehen darin jedoch das Gegenteil, den Versuch, freien Mandatsträgern Angst zu machen und unerwünschte Wahlergebnisse zu verhindern. Die Linke strebt, übrigens für kommendes Jahr, die Regierungsübernahme in Berlin an. Aktuell ist sie in den Landesregierungen von Mecklenburg-Vorpommern und Bremen vertreten und duldet die Koalition in Thüringen. Die Forderung der Berliner Linken hat einen fahlen Beigeschmack. Denn ausgerechnet in der Hauptstadt kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu massiven Pannen bei Abstimmungen. Die Wahl zum Abgeordnetenhaus 2021 musste bekanntlich wiederholt werden. Und auch die Bundestagswahl im vergangenen Februar lief offenbar alles andere als sauber. Das geht aus einem Brief des Berliner Landeswahlleiters Stefan Bröchler hervor, adressiert an die Good Governance Gewerkschaft. Das Schreiben selbst wurde nicht veröffentlicht. Doch nach Informationen der Berliner Zeitung räumt Bröchler ein, dass grundlegende Prinzipien der organisatorischen Kontrolle nicht vollständig eingehalten wurden. Marcel Lute, der Vorsitzende der Gewerkschaft, wird sogar noch deutlicher. Er sagte gegenüber auf 1 mit Blick auf das Schreiben, es bestehe kein Zweifel, dass die Wahlteilnahme der Auslandsdeutschen durch Organisationsfehler des Bundesinnenministeriums massiv behindert wurde. Die Antifa prügelte sie ins Krankenhaus und die Polizei schweigt. Was kaum zu glauben ist, haben die YouTuber des Kanals Einfach Demokratie am eigenen Leib erlebt. Während ihrer Berichterstattung von einer linken Demo gegen Polizeigewalt am 8. November in Oldenburg wurden sie erst aufgefordert zu verschwinden und kurz darauf von mehreren südländisch wirkenden Teilnehmern angegriffen. Schläge, Tritte, ein Mob, der auf die beiden Journalisten losging. Auf 1 liegen die Aufnahmen exklusiv vor. Machen Sie sich selbst ein Bild.
Ja, nicht ganz dick.
Ey, hört auf, mal hier.
Ihr sollt nicht filmen. Ihr sollt nicht filmen. Hör auf zu filmen.
Lauf.
Lass ihr in Ruhe.
Lass ihr alles in Ruhe. Sie alleine.
Geht bitte weg! Verlasst die Demo!
Lasst euch fassen in den Gang!
Was hab ich dir gesagt?
Einer der Reporter erlitt einen Wadenbeinbruch und einen Riss des Schienbeins bis zum Fußgelenk. Er liegt noch immer im Krankenhaus. Die Polizei bestätigte gegenüber auf 1 sowohl den Angriff als auch die Art der Verletzungen. Zitat: Ein männliches Opfer erlitt dabei unter anderem eine Beinverletzung. Doch Hilfe vor Ort, Fehlanzeige. Laut Betroffenen befanden sich sogar Zivilpolizisten im Demonstrationszug. Eingegriffen haben sie jedoch nicht. Die Behörden ermitteln zwar wegen gefährlicher Körperverletzung, doch eine öffentliche Warnung oder Mitteilung gab es bis heute nicht. Im Streit um Spionagevorwürfe des Thüringer SPD-Innenministers Georg Meyer gerät nun auch sein Ministerium unter Druck. Hintergrund ist das klare Urteil des Berliner Landgerichts. Die Behauptung Meyers, die AfD würde im Auftrag Russlands spionieren, entbehre jeder Grundlage. Trotz dieser schallenden Ohrfeige verweigert das Ministerium jede inhaltliche Stellungnahme. Ein Sprecher verwies gegenüber auf 1 lediglich auf die Unabhängigkeit der Justiz und erklärte: Wir sind zudem keine Verfahrensbeteiligten. Doch genau das ist fraglich. Der Berliner Justizsprecher Sebastian Jungnickel stellte klar, Meyer habe einen, Zitat, von dem Inhaber eines politischen Amtes gegenüber seiner politischen Konkurrenz geäußerten Verdacht ausgesprochen. Mit anderen Worten, Meyer sprach nicht als Privatmann, sondern als Innenminister. Und der Fall könnte nun politische Folgen haben. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens sieht das Urteil als wachsende Belastung für den Ministerpräsident Mario Vogt. Denn Vogt kann sich einen offenen Konflikt mit der SPD kaum leisten. Wörtlich sagt Müller-Mertens, dass Vogt Meyer weiter im Amt hält, zeigt, die CDU ist getrieben von der Angst vor Neuwahlen. Verehrte Zuseher, auch auf 1 war in den letzten Monaten von massiven Repressionen betroffen. Zensurmaßnahmen und die Kündigung unserer Spendenkonten haben sich direkt auf unsere finanzielle Basis ausgewirkt. Durch die erzwungenen Kontenwechsel sind auch die Spenden an unseren Sender zurückgegangen. Doch genau diese sichern unsere Unabhängigkeit und Zukunft. Damit wir auch weiteren berichten können, was andere verschweigen, benötigen wir gerade jetzt Ihre Unterstützung. Bitte unterstützen Sie auf 1 noch heute. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Es war ein Tag, der in Österreich Geschichte schrieb. Heute vor 4 Jahren, am 20. November 2021, zeigte das Volk in Wien eindrucksvoll seine Stärke. Hunderttausende marschierten damals durch die Hauptstadt, um gegen das Corona-Regime zu protestieren. Ein Meer aus Stimmen, Transparenten und Entschlossenheit. Diese Megademo markierte den Beginn vom Ende der Impfpflicht in Österreich. Die Proteste wurden zum Symbol des Widerstands und ihre Wirkung reichte weit über Österreich hinaus. Sie lösten eine Bewegung aus, die europaweit wahrgenommen wurde. Auf Eins war von Anfang an dabei. Wir blicken jetzt zurück auf den Moment, an dem viele Österreicher erkannten, welche Kraft sie gemeinsam entfalten können.
Es geht in Wien heute, und das spürt man in vielen, vielen Gesprächen, überhaupt nicht nur darum, dass das System einen Impfzwang installieren möchte und dass sie mit allem Druck die 2 Millionen Österreicher impfen wollen. Es geht auch darum, dass viele Menschen gestrichen die Nase voll haben und diese Form von Drüberfahren und von Politik nicht mehr mittragen wollen und nicht mehr werden. Heute beginnt der Aufstand. Heute beginnt der massive Widerstand, die letzte Möglichkeit einer friedlichen Auseinandersetzung. Das höre ich in vielen Gesprächen. Und sie wollen und werden einen Generalstreik vom Zaun brechen, der diesem System den Stecker ziehen wird. Wenn 1,5 oder 2 Millionen ungeimpfte Menschen und mit ihnen die Geimpften, die sich nicht in die 3., 4., 5., 10. Nadel per Gesetz treiben lassen wollen, wenn diese Leute ihre Arbeit niederlegen und dem System ihren Konsum, ihr Geld, ihre Finanzen entziehen, dann kommt ein Kollaps und die Politik muss zurückrudern. Das höre ich mit vielen Leuten im Gespräch. Es ist eine revolutionäre Stimmung und es sind 100.000 auf den Straßen. Das gab es noch nie. Jetzt beginnt eine Wende.
Eine neue Studie sorgt für Aufsehen und für Alarmstimmung. Denn laut den Forschern fanden sich bei allen untersuchten Menschen Mikroblutgerinnse nach der Covid-Injektion. Auch bei jenen, die sich nach der mRNA-Spritze völlig gesund fühlen. Die größeren krankheitserregenden Gerinnsel waren zudem dicht gefüllt mit fehlgefalteten Proteinen. Solche toxischen Ablagerungen können schwere Störungen im Körper auslösen. Von Zelltod über Alzheimer und Parkinson bis hin zu Krebs. Brisant ist auch die Interpretation der Autoren. Sie werten die Befunde nicht als Nebenwirkung der Spritze, sondern als Long-Covid. Doch selbst dabei zeigen sich dramatische Unterschiede. Bei Long-Covid-Patienten war die Belastung mit Mikrogerinnseln 20 Mal höher als bei injizierten, aber symptomfreien Menschen. Der US-Epidemiologe Nicholas Hulscher warnt daher wörtlich, der Fund von Mikrogerinnseln bei allen Personen mit Covid-Injektion löse weltweit Alarm hinsichtlich kumulativer Gefäßschäden aus. Europa rüstet auf und nun fällt auch das letzte Tabu. Auf der Berliner Sicherheitskonferenz brachte Airbus-Chef René Obermann erstmals offen EU-Atomwaffen ins Spiel. In seiner Rede forderte er die europäischen Staaten eindringlich auf, ein gemeinsames Programm für taktische Nuklearwaffen aufzubauen. Und er stellte die provokante Frage: Was wäre Ihrer Meinung nach unsere Antwort auf einen begrenzten taktischen Schlag Russlands? Ein solches Projekt, so Obermann, könne von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und weiteren Staaten getragen werden. Damit wird erstmals eingeräumt, ein möglicher Krieg mit Russland hätte wohl auch eine nukleare Dimension. Moskau besitzt mit über 5000 Sprengköpfen das größte Atomarsenal der Welt. Für Beobachter ist der Vorstoß ein Alarmzeichen. Zwar ist Obermann kein Politiker, doch seine Worte deuten darauf hin, dass die nukleare Option auf der Berliner Sicherheitskonferenz weit intensiver diskutiert wurde als bisher öffentlich zugegeben. Die Europäische Union lehnt den neuen Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für die Ukraine ab. Das stellte Außenbeauftragte Kaja Kallas am Donnerstag unmissverständlich klar. Eine Lösung des Konflikts könne nur gelingen, wenn Brüssel eingebunden sei, betonte sie. Trump fordert in seinem Vorschlag territoriale Zugeständnisse Kiews sowie eine deutliche Verkleinerung der ukrainischen Armee. Im Gegenzug soll der Krieg enden. Ob dieser Vorstoß jedoch ernst gemeint ist, bleibt für viele Beobachter fraglich. Denn Trump hat seinen Plan offenbar weder mit Kiew noch mit Moskau abgestimmt. Lange spielte Solarenergie in Deutschland nur eine Nebenrolle. Doch das hat sich geändert. Sonnenstrom ist inzwischen ein zentraler Baustein der politisch vorangetriebenen Energiewende. Ende vergangenen Jahres lag die maximale Leistung bei rund 100 Gigawatt. Etwa ein Drittel der Anlagen steht auf Freiflächen und genau das sorgt für Konflikte. Denn wo riesige Solarparks gebaut werden, wächst kein Getreide mehr. Ackerland wird knapper und Lebensmittel ebenso. Gleichzeitig drängen zunehmend Finanzinvestoren auf den Markt. Sie kaufen landwirtschaftliche Flächen in großem Stil auf, nicht für die Ernährung der Bevölkerung, sondern für Stromgewinnung. Wie bewusst solche Projekte verschleiert werden, zeigt ein aktueller Fall aus Sachsen-Anhalt. In einer schriftlichen Anfrage der Linken ging es um ein Unternehmen, das 20.000 Hektar Ackerland bewirtschaftet. Die Firma wurde offenbar von einem australischen Investor übernommen. Doch wer dahinter steckt, soll niemand erfahren. In der veröffentlichten Antwort der Landesregierung wurden sämtliche Namen geschwärzt. Offiziell heißen die Beteiligten nur noch Unternehmen X und Y, mehr ist nicht zu sehen. Fest steht nur, Teile der erworbenen Flächen sollen mit Photovoltaik überbaut werden. Neben dem Ausbau der Solarenergie wächst auch die Windkraft, massiv und nicht zuletzt wegen politischer Vorgaben. Allein in Deutschland wurden im ersten Halbjahr neue Anlagen mit über 2000 Megawatt Leistung errichtet. Dahinter folgen Spanien mit 889 Megawatt und Finnland mit 543 Megawatt. Doch nicht alle feiern diesen Boom. Kritiker sprechen inzwischen von einer regelrechten Windkraftlüge. Genau darum ging es diese Woche bei einem brisanten Vortrag im EU-Parlament in Brüssel. Auf Einladung des EU-Abgeordneten Magister Gerald Hauser deckte Reporter24-Chefredakteur Florian Machel zahlreiche Mythen auf, etwa dass Windkraft regional nachhaltig oder gar günstig sei. Und auch Gerald Hauser selbst warnte in Brüssel gegenüber auf 1 vor den Schattenseiten des Windkraftausbaus.
In diesem Vortrag wurde toll strukturiert aufgezeigt, dass die Windenergie bei Weitem nicht die Vorteile hat, die die Windenergie-Experten immer wieder behaupten. Sie ist weder effizient, noch ist sie umweltverträglich, noch ist sie grün und funktioniert überhaupt nur deswegen, weil der Stromkonsument über den hohen Strompreis die Windenergie quersubventioniert. Das heißt, wir alle bezahlen das, was sonst eigentlich nicht funktionieren würde. So. Und das wirklich Erschreckende ist, dass nachdem der Wind nicht immer bläst und die Sonne bei der Photovoltaik nicht immer scheint, dass eine parallele Energieversorgungsstruktur aufgebaut werden muss, falls der Wind nicht bläst und die Sonne nicht scheint. Das heißt, wir haben also parallel dazu eine Struktur, besteht aus Gaskraftwerken, Kohlekraftwerken, die immer dann Energie liefern, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht bläst. Geld regiert die Welt, man lobbyiert das Ganze durch und die Bevölkerung bleibt auf der Strecke, die Umwelt bleibt auf der Strecke und wir als Konsumenten zahlen einen sinnlosen Preis für die Energie mit der Konsequenz, dass sich die Haushalte ihr Leben nicht mehr leisten können und dass die energieintensive Betriebe also abwandern.
Der Spitzenverband der Filmwirtschaft hat 14 längst verstorbenen Schauspielern nachträglich ihre Ehrenmedaillen aberkannt. Darunter sind prominente Namen wie Heinz Rühmann und Olga Tschechowa. Grundlage ist eine Studie des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, die frühere Preisträger als NS-belastet oder NS-konform einstuft. Doch es geht offenbar gar nicht um deren Rolle in der Vergangenheit. Das zeigt die Erklärung des Verbandspräsidenten Peter Schauerte. Wörtlich sagte er: Wir wollen mit der Aberkennung der Medaille ein klares Zeichen gegen den wieder erstarkenden Rechtsextremismus, aber auch gegen jede andere Form von Extremismus, Rassismus, Diskriminierung und Hetze setzen. Beobachter sehen darin ein Beispiel dafür, wie historische Bewertungen zunehmend moralisiert und im Sinne aktueller politischer Botschaften umgedeutet werden. Ein Angriff wie aus der Hölle. In der Chicagoer U-Bahn hat ein 50-jähriger Mann namens Lawrence Reed am Montagabend eine 26-jährige Frau in Brand gesetzt. Laut Polizei übergoss er sein Opfer mit Benzin und zündete sie dann an. Brennend taumelte die junge Frau aus dem Zug, brach am Bahnsteig zusammen und kämpft seitdem mit schwersten Verbrennungen an Kopf und Körper um ihr Leben. Reed wurde nun wegen Terrorismus angeklagt. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft. Laut CNN bekannte sich der Mann mehrfach lautstark schuldig. Für die Behörden ist er kein Unbekannter. Seit 1993 wurde Reed 71 Mal festgenommen und 13 Mal verurteilt. Der Fall erinnert an den brutalen Mord an der Ukrainerin Irina Zarutska vor 3 Monaten ebenfalls in einer US-U-Bahn. In beiden Fällen war der Täter ein Afroamerikaner. Und auch in Österreich gab es erneut einen Ausbruch der Gewalt. In Wien-Floridsdorf kam es am Mittwoch erneut zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung unter jungen Migranten. Ein 14-jähriger Syrer und ein 21-jähriger Staatenloser wurden mit Stichverletzungen gefunden. Der Jugendliche schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Die Polizei nahm 7 Verdächtige fest. 6 von ihnen sind Syrer. Bei einem 20-Jährigen ist der Status noch ungeklärt. Laut Ermittlern eskalierte eine angebliche Aussprache. Weitere Beteiligte sind möglich. Die Ermittlungen dauerten bis Redaktionsschluss noch an. Der Vorfall ist kein Einzelfall. Beinahe täglich kommt es in der Bundeshauptstadt zu Messerstechereien oder Massenschlägereien. Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Hoemer bringt es auf den Punkt. Wer eine multikulturelle Gesellschaft möchte, bekommt eine multikriminelle Gesellschaft. Bandenkonflikte, die mit Messern ausgetragen werden, inklusive. Und wir kommen zum Interview des Tages. Heute mit dem Berliner Rechtsanwalt Stefan Koslowski. Der Jurist übt scharfe Kritik am Vorgehen von Polizei und Justiz gegen Oppositionelle. Und Koslowski stellt klar, auch Delegitimierer haben Grundrechte.
Bei mir ist Stefan Koslowski, er ist Rechtsanwalt aus Berlin und Frankfurt an der Oder, das ist in Brandenburg. Und er hat eine interessante These. Er sagt: Bescheißen Sie lieber jemanden um 1 Million, als ihn einen Schwachkopf zu nennen, jedenfalls wenn der Schwachkopf ein Minister ist. Warum?
Also ich muss eines mal direkt klarstellen, ich rufe hier nicht zu Straftaten auf. Das ist Polemik, die ja wohl noch erlaubt ist, aber ich möchte nicht ernsthaft irgendjemand zu einer Betrugsstraftat aufrufen. Das Problem ist ein anderes. Und zwar ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass gerade die in Anführungszeichen Meinungsdelikte, wenn es gegen Politiker etc. geht, mit einer Werbe verfolgt werden, die in der Justiz eigentlich eher selten ist. Gerade wenn es um komplexe Betrugsstraftaten geht, wo vielleicht der Staatsanwalt, der das Verfahren bearbeitet, selber mal eine Stunde nachdenken muss, bis er das Konstrukt verstanden hat, haben wir den Effekt, dass die ganze Sache einfach liegen bleibt, liegen bleibt, liegen bleibt und es passiert über 8 Jahre überhaupt nichts. Und hinterher gibt es dann eine Strafe, die nicht mehr schuldangemessen ist wegen des langen Zeitablaufs. Das ist eine Gnade, die man nicht zu erwarten hat, wenn man beispielsweise mit einem Begriff wie Schwachkopf auffällig geworden ist, was aus meiner Sicht ganz klar von der Meinungsfreiheit auch gedeckt ist, die gerade, was die staatliche Machtkritik betrifft, in unserem Land eigentlich sehr weit auszulegen ist.
Wäre meine nächste Frage gewesen. Ich versuche sie noch mal etwas zuzuspitzen. Ich glaube, das ist etwas, was auch sich viele Menschen gefragt haben. Meine Schwachkopf, okay, ist jetzt nicht unbedingt freundlich, aber in jeder Kneipe reden die Leute sich wahrscheinlich noch mit ganz anderen Begriffen an. Also ist das eigentlich wirklich eine Beleidigung?
Also es ist so, dass bei Beleidigungsdelikten zwei Rechte miteinander in Einklang zu bringen sind. Es sind zum einen natürlich die Persönlichkeitsrechte des entsprechenden Politikers, zum anderen aber auch das Recht auf Meinungsfreiheit. Wie gesagt, das gerade bei staatlicher Machtkritik sehr, sehr weit auszulegen ist. Und ganz ehrlich, Schwachkopf halte ich noch für einen Alltagsbegriff. Es gab mal im Fußball einen Vorfall, da hat ein Manager zum Schiedsrichter, glaube ich, Eierkopf gesagt und hat sich gewundert, dass er deswegen sanktioniert wurde. Also Schwachkopf, Eierkopf, wer damit ein Problem hat, sollte vielleicht dann seinen Beruf wechseln. Helmut Kohl wird das Zitat zugeschrieben, wer in der Küche arbeiten will, der sollte die Hitze aushalten können. Und das gilt auch für Politiker meines Erachtens.
Joschka Fischer wird das Zitat nicht zugeschrieben, sondern es ist verbrieft, mit Verlaub, Herr Vorsitzender, Sie sind ein Arschloch. Also wenn man gesagt hätte, mit Verlaub, Herr Minister, Sie sind ein Schwachkopf, wäre das auch so verfolgt worden?
Bei Ausführungen, die im Parlament fallen, gibt es die sogenannte Indemnität. Da kann der entsprechende nicht für bestraft werden. Das heißt also, im Parlament gibt es dann andere Möglichkeiten, Ordnungsstrafen, die natürlich auch sehr empfindlich sein können. Frau von Storch wurde sanktioniert, weil sie einmal Markus gebrüllt hat in der Debatte. Ich weiß jetzt nicht, ob es 1.000 oder 2.000 Euro waren, aber sie war erkennbar entrüstet wegen dieses Vorfalles. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das sind parlamentarische Äußerungen und die Großzügigkeit, die man dem Abgeordneten mit der Indemnität gewährt, die sollte man ein Stück weit wenigstens auch dem Bürger gewähren, der gerade, was die letzten Jahre betrifft, ja sehr empfindlich in seinen Grundrechten eingeschränkt wurde.
Markus war die Anrede des Abgeordneten Markus Ganserer, der sich aber Tessa nennen lassen möchte. Ich glaube, ist mittlerweile nicht mehr im Parlament. Aber Sie haben gesagt, Sie haben den Eindruck, dass, nennen wir es mal etwas schärfere Kritik, von mir aus auch Beleidigungen, was auch immer, gegen Politiker härter verfolgt wird. Ist das jetzt eine Sache der Justiz? Weil wir wissen es beispielsweise von dem damaligen Wirtschaftsminister, dem der Ruf des Schwachkopfs galt, aber auch von anderen Politikern, dass sie auch hunderte von Strafanzeigen schreiben. Also sagen, wo kommt das her? Von denen, der die Anzeige schreibt oder von der Justiz, die es verfolgt?
Das Lustige ist ja, dass man den Politiker die Mühe, einen Strafantrag zu stellen, abgenommen hat, indem man den Paragraphen 188 StGB geschaffen hat und das Strafantragserfordernis jetzt weggefallen ist. Das heißt also, selbst wenn der Politiker gar keinen Strafantrag stellt, kann es sein, dass um 6 Uhr, wenn man keinen Bademantel hat, man nackt aus dem Bett dann gezogen wird und die Geräte beschlagnahmt werden. Also das heißt, ich glaube auch nichtmals, dass es nur von den Politikern kommt. Wie gesagt, es gibt ja auch Politiker, die nie in ihrem Leben einen Strafantrag gestellt haben und wahrscheinlich auch viel härtere Äußerungen über sich erdulden lassen mussten, als jetzt zum Beispiel Habeck oder Strack-Zimmermann. Die Sache ist die, dass anscheinend in die Behörden hineinregiert wird. Die deutsche Staatsanwaltschaft ist ja nicht unabhängig, sondern die Justizminister können dort gewissermaßen reinregieren. Und ich vermute, dass damit doch einiges zusammenhängt. Dasselbe übrigens auch in diesen Corona-Fällen. Auch da wurde unglaublich schnell angeklagt. Auch da wurde unglaublich streng angeklagt. Da wurde sehr hartleibig auf Anklagen bestanden, statt dass man die Verfahren einstellt. Und bei anderen, wie gesagt, Delikten ist man da deutlich großzügiger. Da sehe ich schon die Verflechtungen mit der Politik am Werk, ja.
Das heißt, ich würde es mal etwas journalistisch ausdrücken, der Anwalt wird es vielleicht anders formulieren. Man will den Bürger erziehen, dass er sich botmäßig gegenüber der Obrigkeit verhält.
Also mein Ausdruck dafür ist die Ideologisierung des Rechts. Ja, also ich bin in dem Bewusstsein aufgewachsen als Jurist, dass der Staat sich nicht um Kleinkram kümmert, wenn man es auf Lateinisch will, minima non curat praetor. Und das gilt anscheinend jetzt nicht mehr. Das heißt, die Beleidigung eines Politikers ist anscheinend kein Kleinvieh mehr, sondern das ist anscheinend jetzt das Delikt, das unglaublich streng verfolgt wird, obwohl eigentlich die Staatsanwaltschaften ja immer rumjammern, wir sind überlastet, wir schaffen unsere Arbeit nicht mehr. Und wenn ich dann sehe, mit welcher Härte diese ganzen Beleidigungsdelikte gegenüber Politikern verfolgt werden, dann muss ich darüber auch ein bisschen schmunzeln, über dieses Gejammer.
Sie haben es angesprochen, früh um 6 und wenn man keinen Bademantel dabei hat, dann ist man vielleicht nackt. Also die Hausdurchsuchung ist gemeint. Die Hausdurchsuchung dient, soweit ich das als Laie verstanden habe, der Beweissicherung. Jetzt hat einer Schwachkopf gesagt, er leugnet auch nicht, dass er das gesagt hat. Also warum da eine Hausdurchsuchung?
Na, es geht darum, dass natürlich eine Hausdurchsuchung der Beweisauffindung dienen muss. Wahrscheinlich denkt man sich, okay, da haben wir vielleicht die Chance, ein Handy zu finden, einen Laptop, das den Urheber der Äußerung klar identifiziert, dass der Beschuldigte sich nicht herausreden kann, jemand Fremdes hat meinen Twitter-Account gehackt und ich war das gar nicht, um also denjenigen zu identifizieren. Das heißt also, die Hausdurchsuchung ist natürlich in der StPO eine legale Zwangsmaßnahme, ist aber natürlich unter einen strengen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt zu stellen und den sehe ich ja eindeutig verletzt.
Findet eine Hausdurchsuchung nicht immer so statt, wie Norbert Bolz sie geschildert hat, dass nette junge Polizisten ihn fragten, ob er es denn gewesen sei? Manchmal wird auch die Tür eingetreten. Ich weiß nicht, wie häufig das ist. Es ist auf jeden Fall, ja, ich würde es laienhaft sagen, es ist eine Bestrafung vor dem Urteil, weil es für viele natürlich ein zutiefst traumatisierendes Erlebnis ist. Haben Sie den Eindruck, dass das zumindest ein gewollter Kollateralschaden ist?
Ob es jetzt darauf abzielt, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber es wird zumindest, wie man im Juristenslang sagen würde, billigend in Kauf genommen. Also es ist ein angenehmer Nebeneffekt des Ganzen ist. Also zu den Hausdurchsuchungen, die ich miterlebt habe persönlich, kann ich nur sagen, die Beamten haben sich stets sehr korrekt verhalten. Es ist ja auch so, dass um die Verhältnismäßigkeit herzustellen, in der Regel auch eine sogenannte Abwendungsbefugnis in diesen Durchsuchungsbeschlüssen steht, nach dem Motto, wenn du uns deine elektronischen Geräte freiwillig herausgibst, dann verzichten wir darauf, hier die ganze Bude auf den Kopf zu stellen. Und da hat man als Beschuldigter die Chance, dass man ohne aufzuräumen wenigstens dann seine Meinungsfreiheit noch genießen kann. Es gab mal einen lustigen Spruch, das Lästige an der Meinungsfreiheit ist das Aufräumen nach der Hausdurchsuchung. Das jedenfalls würde wegfallen, wenn man dann zunächst seine Geräte freiwillig herausgibt. Aber wie gesagt, was ich erlebt habe, ist, dass gerade in diesen Bagatellfällen die durchsuchenden Beamten immer sehr korrekt gearbeitet haben. Was ich oft mitbekomme, ist, dass Spezial Einsatzkommandos teilweise sehr rigide gegen Beschuldigte vorgehen. Ich selber habe das auch mal in einem Strafprozess zur Sprache gebracht. Man hätte den Beschuldigten ja wenigstens, als man ihn gefilmt hat, noch eine Unterhose anziehen können. Und da bin ich von einem Journalisten quasi als Delegitimierer des Staates angesehen worden, allein wegen dieser Äußerung. Das war schon lustig.
Ist es für Sie eine Frage, auch nennen wir es mal so, der politischen Gesamtkultur? Sie haben es geschildert, also die Legitimierung des Staates, eine Verfassungsschutzkategorie, wird jetzt immer mehr gesprochen von Hass, von Hetze, die bekämpft werden muss im öffentlichen Raum. Also ist das, was Sie als Jurist erleben, Teil einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung?
Ja, und die ist sehr bedenklich aus meiner Sicht, denn es ist so, dass ich den Staat nicht mögen muss. Das heißt also, es ist so, dass auch derjenige, der den Staat ablehnt, dennoch Träger von Grundrechten ist. Ich würde da empfehlen, die älteren Urteile des Verfassungsgerichts mal zu lesen. Das heißt, das ist eine an sich sehr gute Ordnung und eine sehr liberale Ordnung. Wie sie derzeit gehandelt wird, ist aber das genaue Gegenteil. Begriffe wie Hass oder Hetze sind keine juristischen Fachbegriffe und gerade im Strafrecht ist es so, dass man mit Gummibegriffen, mit unbestimmten Rechtsbegriffen so seine Probleme hat, weil dann jeder die ausfüllen kann, wie er will und das Bestimmtheitsgebot auch verletzt ist. Deswegen halte ich diese Begriffe im Strafrecht für äußerst problematisch.
Sie sind in zwei Bundesländern Rechtsanwalt. Gibt es da eigentlich Unterschiede? Also sollte ich lieber einen Berliner Senator oder einen Brandenburger Minister Schwachkopf nennen?
Also am besten gar keinen. Ich möchte, wie gesagt, nicht öffentlich zu Straftaten aufrufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Justiz im Osten, wenn ich es auf den gesamten Osten runterbreche, mir in der Corona-Zeit sehr viel fairer und angenehmer erschienen ist als im Westen. Vielleicht sind es karrieristische Dinge, die da eine Rolle spielen, dass man auf der Karriereleiter hochklettern will und deswegen seine Arbeit konform gestaltet etc. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese liberale Ausrichtung der Grundrechte, die sehe ich in den neuen Bundesländern insgesamt viel mehr gewahrt als in den alten Bundesländern.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.